Lohn und Verriss. Das Studio B.
Herzlich willkommen zu unserer Diskussion Lob und Verriss hier im Studio B. Wir begrüßen ganz herzlich Anne Findeisen.
Hallo.
Dinan Falschgold.
Hallo.
Mein Name ist Umgard Lumpini. Wir besprechen wie gewohnt die Bücher der letzten 3 Wochen, die von uns rezensiert wurden. Diesmal haben wir uns auf Geschichten kapriziert, abgestellt. Und zwar eine Seriale, und zwar Stefanie Sargnagels Iowa, das Herr Falschgold besprochen hatte. Dann eine fantastische Gegenwartsgeschichte, Toshikazu Kawaguchi, Bevor der Kaffee kalt wird, von Anne Findeisen besprochen. Und ich habe von Matt Osman, The Ghost Theater, besprochen, was eine fantastische Geschichte mit Realelementen in der Vergangenheit darstellt. Ja. Ich würde sagen, wir fangen an mit der realen Geschichte, mit dem Tagebuch von Stefanie Sargnagel, Iowa, was sie zusammen mit Christiane Rösinger verfasst hat. Herr Falschgold.
Du hast fast schon alles dazu gesagt. Stefanie Sargnagel, eine österreichische Schriftstellerin, die wir erleben durften vor 2 Jahren, glaube ich, in einer Lesung, die sehr hübsch war. Sie hat eine Introspektion geschrieben und gleichzeitig eine Inspektion von der USA, tolles Deutsch. Sie war in Iowa, in Grinnell, in einem sehr liberalen, künstlerischen College, also einer Universität, eingeladen als Gastprofessorin, und zwar von einer Österreicherin, die dort fest angestellt ist oder fest lehrt. Und da sie nicht alleine fahren wollte, hat sie sich Christiane Rösinger mitgenommen, mit der sie sonst auf Tour ist, um nicht nur zu lesen, sondern auch ein bisschen Spaß dabei zu machen. Und gleichzeitig, wie das immer in Büchern von Stefanie Sargnagel ist, guckt sie nach innen und erzählt uns, ob wir es wissen wollen oder nicht, alles, was hier so passiert und durch den Kopf geht. Das kann man gut finden. Ich finde es gut. Man kann aber auch, es ist hart am Cringe manchmal. Also wie gesagt, ich hatte ja geschrieben, was sie an Sex liebt oder nicht liebt und an Männern liebt und nicht liebt. Okay, muss man mögen.
Zu privat für dich?
Ja, ehrlich gesagt. Ja, aber das ist kein Ding.
Aber da kommt ja dann eben die Christiane Rösinger ins Spiel, die das Ganze aus ihrer, sie ist ein paar Jahre älter, abgeklärter und schon länger auf der Welt unterwegs, die das ja aber die eben dann auch kommentiert und die teilweise wirklich leicht ekligen Sachen als leicht eklig auch deklariert.
Sie kommt immer in Fußnoten zu Wort, also hat nur einen sehr geringen Textanteil, aber das war eine brillante Idee, wie ich fand, weil man hört sozusagen den Dialog der beiden live im Buch, kann man ihn lesen, und Christiane Rösinger ist noch mal ein Stück lustiger fast als Stefanie Sargnagel manchmal.
Mir hat das auch sehr gut gefallen mit den Fußnoten, dass die quasi die Antwort auf das sind, was Stefanie Sargnagel schreibt. Und also mir hat das sehr gut gefallen, ihre Innenansichten, die sie so dargelegt hat. Auch die einen oder anderen wundern sich jetzt natürlich nicht. Auch so ihr Ausgehverhalten und wie sie gern so in abgeranzte Bars geht und wie sie sich so dabei fühlt. Also da habe ich schon das eine oder andere Mal gedacht, das kommt mir doch sehr bekannt vor. Und ich habe auch ab und zu nachts im Bett auf meinem Reader gelesen. Da muss man ja kein Licht anmachen, sondern hat seine eigene Beleuchtung. Und da neben mir jemand schlief, musste ich dann auch echt manchmal mir das Lachen ziemlich verkneifen, weil ich sonst laut losgelacht hätte. Ja. Also ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt von dem Buch. Und es ist ja eigentlich, würde ich fast sagen, weniger eine Beschreibung ihrer Zeit dort, sondern oder so eine Mischung aus, wie nimmt sie Amerika wahr, was geht da so vor sich, dann natürlich immer, oder den Großteil des Buches, wo sie ja mit Christiane Rösinger unterwegs ist, oder ist ja so eine Melange aus verschiedenen Sachen und weniger nur ein Tagebuch.
Ich finde, was es ganz fantastisch macht, ist, dass sie nicht darauf beharrt, Recht zu haben. Also sie ganz oft irgendwelche Annahmen hat und dann werden die konterkariert und es ist sehr, tatsächlich sehr lustig. Zum Beispiel kommt ja dann ihre Mutter am Ende Und Stefanie Sargnagel erwartet, dass ihre Mutter, die das erste Mal in ihrem Leben fliegt als Sozialarbeiterin und sie kommt jetzt nicht aus den reichsten Verhältnissen, dass die halt quasi total überfuttert sein wird. Und die Mutter ist die Einzige in dem ganzen Buch, die gar kein Problem hat, zurechtzukommen. Die das Auto ausleiht,
super durch
die Gegend fährt und dann aber eben auch sagt, naja, die hat ein gewisses Alter, die kommt durch die Welt und wo ist das Problem? Und indem sie auch nicht so darauf beharrt, dass sie unbedingt recht hat, gibt es dann immer so ganz viele tolle Einsichten in dem Buch. Also wo sie, indem sie irgendein kleines Detail schreibt und dann steht auf einmal eine Erkenntnis daneben und dann denkt man so, ach krass, okay, so habe ich das noch gar nicht gesehen, aber warum eigentlich nicht? Und
sie ist eine der sympathischeren aus der Fraktion gegen die politische Korrektheit. Das ist ja, sind ja heutzutage fast nur Idioten, die sich da aufregen. Und sie macht das so ganz nebenher. Und das kannst du natürlich nur machen, wenn du dich selbst auch nicht ganz so ernst nimmst und wenn du dich selbst nicht für unfehlbar hältst. Nur dadurch wirst du sympathisch, wenn du gegen die Political Correctness antrittst.
Wobei man aber nicht vergessen darf, dass eben zum einen Christiane Rösinger und auch sie natürlich schon Feministin reinsten Wassers sind. Und das macht es aber auch nochmal sehr angenehm, weil die eben in dem sehr lustig ist, obwohl das auch nur die Art und Weise ist, wie es dargeboten wird. Also zum Beispiel Christiane Rösinger verweist ja wirklich dann mehrfach in den Fußnoten darauf, dass es sich um Ageism von Stefanie Sargnagel handelt, wenn es das und das und das ist. Und dann hat sie jedes Mal recht. Also es wird als Witz geliefert.
Ich musste da mal kurz ins Wort fallen. Das fand ich auch total interessant, weil ich ja auch so jemand bin, ich lerne gern Neues dazu. Und das waren Sachen, die wären mir jetzt gar nicht so aufgefallen, wenn Stefanie Sargnagel dieses und jenes gesagt hat. Und dann liest man die Fußnote und dann beschreibt Frau Rösinger dann nochmal, was genau sie daran stört. Und da habe ich mir so gedacht, ja stimmt, da hat sie eigentlich recht. Da habe ich nur einfach selber noch nie drüber nachgedacht.
Genau, weil du so alt bist wie Stefanie Sargnagel
genau.
Und Christiane Rösinger mit ihren 61 oder was sie jetzt ist, dann ja eben schon sagen kann, das ist Krütze. Und was sehr hübsch ist, sind zum Beispiel auch ihre Beobachtungen, die zu. Also ich habe jetzt beim Lesen, also ich habe es in zwei Teilen gelesen, vor ein paar Wochen den ersten Schwung, weil es toll war, und letzte Woche den zweiten. Und ich fand an vielen Stellen immer so, ach, das müsste man sich eigentlich so merken. Und dann sind es so tolle Beobachtungen. Zum Beispiel sagt der Christiane Rösinger, die Generation 55 plus bei Männern kannst du einfach komplett vergessen. Also sie sagt so, ab 70 aufwärts gibt es da sehr interessante Gespräche. Das kann alles sehr schön sein. Und die jungen Männer bis 45 ist irgendwie auch gut. So, und mittendrin ist irgendwas ganz schief gegangen. Und dann ist es irgendwie so lustig. Und dann denken wir so, okay, natürlich, das ist jetzt so übertrieben. Das stimmt jetzt so nie. Aber kann man mal aufpassen. Und ja, also ich glaube, was es für mich so anziehend macht, ist es halt trotzdem sehr. Also sind halt keine Fake-Feministinnen, also die tun es nie auf, also die setzen sich miteinander auseinander und prügeln aber nie auf den anderen ein und können sich trotzdem drüber lustig machen, weil es ist ja auch total lustig, wenn, keine Ahnung, das wirklich die langweiligste Stelle im Buch ist, wenn Stefanie Sargnagel über 20 Seiten irgendwelchen Scheiß beschreibt, den sie gerade auf Instagram anschaut. Ja. Habt ihr euch dann nicht gelangweilt?
Ich finde, sie hat wirklich eine Leichtigkeit im Schreiben, dass selbst der langweiligste Quatsch irgendwie sich gut wegliest.
Und ich fand auch, wenn man selbst schon mal in Amerika war, blickt man auch nochmal anders auf Dinge, so die sie beschreibt. Also die ist natürlich da irgendwie so aufgeregt und dann, oh, jetzt sind wir in so einen riesen Supermarkt gefahren. Und ich kann das so voll nachvollziehen, dass das so was total Aufregendes ist, so in so einem riesigen amerikanischen Supermarkt zu sein.
Ich bin auch sofort in den Supermarkt gefahren.
Oder man hat, also ich hatte es, ja, na eben, genau. Das war auch sowas, was ich da unbedingt erleben wollte, was erstmal total banal klingt. Aber ja, wenn man es selber auch schon mal erlebt hat, ist man da auch voll drin. Und noch ein schönes Zitat, weil du gerade das Thema Männer da und wie die beschrieben werden ansprichst. Das fand ich ganz gut. Das hat aber, glaube ich, Stefanie Sargnagel gesagt und nicht die Frau Rösinger, die Christiane Rösinger. War so, ja, Männer, wenn Männer eine Frau mit Humor wollen, meinen sie eigentlich, dass
jemand die Frau ist, der über ihre Witze
lacht. Genau, natürlich, dass die Frau natürlich über die Witze der Männer lacht und gar nicht selber irgendwie total lustig ist. Das fand ich wiederum lustig.
Und aber eben auch wahr. Ja. Es ist so vieles wahr in diesem Buch.
Ja, das stimmt.
überhaupt nicht wahr, ist die Geschichte, die Findeisen besprochen hat, von Toshikazu Kawaguchi. Ich kann Japanisch. Heißt, bevor der Kaffee kalt wird, und ist eine komplett erdachte Geschichte. Worum geht's?
Es geht um ein kleines Café, kann man sagen, in dem es einen Platz gibt, an dem man, also einen bestimmten Stuhl in diesem mini kleinen Café, an dem man in der Zeit zurückreisen kann. Das ist aber mit bestimmten Regeln verbunden. Hatte ich ja schon in meiner Rezension gesagt, na klar, aber Zeitreisen muss natürlich mit irgendwelchen Regeln verbunden sein. Genau, und dann gibt es so vier einzelne Anekdoten, die ja im Prinzip auch manche so ein bisschen auch zusammenhängen. Ja, kann man schon sagen. Und auch so die Protagonisten drumherum, die dann aus irgendwelchen Gründen, wenn sie dann in die Gelegenheit oder in die Verlegenheit kommen, diesen Hocker zu besetzen, diesen Stuhl, in der Zeit zurückreisen. Und irgendwie habe ich, weiß gar nicht mehr, wie ich auf das Buch gestoßen bin.
Dachte, weil ich ein Bestseller ist.
Ja, aber bei TikTok. Aber da hat doch, nee, ich bin nicht bei TikTok, kenne ich mich überhaupt nicht aus. Dachte ich so, ja, das könnte vielleicht ganz kurzweilig sein. Irgendwie einfach mal wieder eine schöne Geschichte, wo man vielleicht auch nicht so viel drüber nachdenken muss. Ist ja auch mal ganz nett. War dann am Ende aber ziemlich enttäuscht. So, wie ging es euch,
als ihr das angelesen habt? Ich fand, dass es tatsächlich so eine volle Klischees ist und die Leute sind sehr, sehr holzschnittartig, was es ja auch in der Literatur als Kunst geben kann. Und dort ist es dann aber wirklich so, die Frau, die eine Frau ist nur an Karriere interessiert, bis sie diesen Typen kennenlernt und dann kauft sie sich da extra ein Kleid. Und natürlich Millionen Frauen auf der Welt haben sich schon mal für ein Date ein neues Kleid gekauft oder irgendwas, was sie sonst nie anziehen würden, Typen aber auch. Und dann plätschert es so dahin und dann gibt es die ganzen Regeln und dann wiederholt sich das alles. Und
Oh, das war auch was, was mich ziemlich genervt hat, dass sich das immer wieder wiederholt.
Also ich bin ja jemand, der... Ich finde, dass teilweise zu wenig in Büchern wiederholt wird. Also ich brauche manchmal länger und würde mir das manchmal wünschen, dass mir jemand nochmal einen Hinweis gibt und sagt, hier, Irmgard, schau doch hier, das ist die Person. Und dann kommt nochmal so ein Hinweis, und ich, ach, das war die Person. Also ich, zum Beispiel Herr Falschgold, guckt ja nach, wo er den Namen schon mal gefunden hat oder irgendwas. Ich wäre gerne
darauf hingewiesen.
Du suchst danach. Genau. Bin ich viel zu faul? Ich wäre gern erinnert. Und dazu ging es aber einem wirklich dann so ein bisschen.
Mir geht es genauso wie dir. Ich habe das auch gern mal, wenn was wiederholt wird. Aber wenn es mir dann schon auf die Nerven geht, dann wird es einfach.
Ja, man muss dann ist es einfach muss zu viel irgendwie gewesen. Die neuen Regeln, die es gibt. Und dann hat es dieses. Also, man wusste nicht so recht, soll es eine Fernsehserie werden?
Hm, also, ja. Ne? Also nein, es ist ja ursprünglich ein Theaterstück gewesen.
Ah, okay.
Und ist danach erst, nachdem es als Theaterstück erfolgreich war, hat erst dann als Roman sozusagen verfasst und es war sein literarisches Debüt.
Okay, demnächst ist es auf Netflix.
Das wird wohl so sein. Ich fand das Buch auch nicht besonders, aber das Holzschnittartige hat mir ein bisschen geholfen, weil die japanische ist ja eine fremde und seltsame Welt und da fand ich die Charaktere. Ich konnte mir die Charaktere diesmal sehr gut vorstellen, sonst hat man immer diese wirklich diese Klischees vor Augen. Aber ich fand zum Beispiel die Barbediensteten, fand ich irgendwie, hatte ich vor meinem geistigen Auge, das mir geholfen hat. Aber ansonsten komme ich mit japanischer Literatur ja, wie ich hier schon oft gesagt, nicht wirklich klar. Die Übersetzung kam aus dem Englischen.
Wollte ich nämlich gerade noch fragen. Ihr habt es ja, glaube ich, auf Englisch angelesen. Mhm. Ich habe es auf Deutsch gelesen und die deutsche Übersetzung war aber aus dem Englischen
das übersetzt. Das ist sehr strange. Ich fand, durch diesen Language-Filter, ne, dass man jetzt, ist ja nicht die Muttersprache, hilft das ein bisschen. Im Englischen sind die Sätze genauso kurz wie im Deutschen, aber da im Deutschen kurze Sätze noch etwas ungewöhnlicher sind als im Englischen, fällt es da nicht ganz so sehr auf, aber man hat ständig im Hinterkopf, wo ich nicht genau weiß, ob es gut oder schlecht für mich ist, wenn ich lese, immer dieses japanische Staccato-Geräte, also die reden ja immer so ganz betont, ne? So, und durch diese kurzen Sätze hatte ich immer das Gefühl, dass jemand mich ein bisschen anschreit. Und das ist einerseits authentisch, so stelle ich mir das vor, das japanische Leben vor, das ist völlig klischeehaft und muss überhaupt nicht stimmen, und hat ein bisschen geholfen, aber nervt auch ein bisschen.
So. Was mich enttäuscht hat an dem Buch ist, ich bin ja eine große Freundin von Selbsthilfebüchern und ich finde es auch total in Ordnung, wenn mir Bücher was nahelegen wollen. Ne? Also so ein, sieh doch die Welt mal so an oder so. Und dort war es aber auf so einem plumpen, doofen Level, also wo dann sowas kommt wie, dann sag halt das in dem Moment, was du fühlst, wo ich denke so.
Sind wir vielleicht einfach zu alt oder zu lesen zu viel für dieses Buch? Weil es ist ja aus Book Talk, was man wissen muss oder nicht wissen muss, ist ja sagen ein Hashtag auf TikTok, wo Bücher vorgestellt
was
werden.
Was ich ja übrigens auch nicht wusste. Aber
was ich hervorragend finde, ne? Dass man die Generation Video ein bisschen ans Lesen ranbringt. Aber da muss es dann vielleicht auch sowas sein, ne? Wo man nicht so genau aufpassen muss, deswegen wird alles wiederholt, wo alles ein bisschen kürzer ist, wie halt so ein TikTok-Video.
Das sind wir nicht die Altersklasse dafür. Und auf der anderen Seite, wenn das nur ein Buch für 16-Jährige wäre, dann wäre es nicht der Erfolg, der es ist.
Und was mich ja wirklich total überrascht hat, war, dass es da noch, ich glaube, 2 Bände danach gab.
Um Himmels Willen.
Ja, wo ich mich frage,
solange der Erfolg kommt.
So ja, aber dann, das ist ja dann, das kann man doch immer wieder nur die gleichen, also das ist doch, folgt doch immer wieder dem gleichen Schema.
Das scheint den Leuten zu gefallen. Das ist ja das, ja, was ich meine. Also, ne? Es gibt halt Leser, die wollen sich da nicht so sehr anstrengen und dann, also ich will jetzt nicht Nase rümpfen über die, obwohl es so klingt, sorry. Einfach nicht die Zielgruppe. Muss ja nicht alles gut finden. Hauptsache es wird gelesen, bin ich ja fast der Meinung. Egal was.
Ja, ich kann es trotzdem nicht weiterempfehlen.
Okay, aber ein Buch, was weiterempfohlen werden kann, ist von dem Bruder von Richard Osman, der heißt Matt Osman, logischerweise auch Osman hinten, und hat geschrieben The Ghost Theater auf Deutsch.
Das Vogelmädchen von London. Das Vogelmädchen von London.
Von London. Irmgard Lumpini hat es besprochen. Worum geht es?
Es geht um London im Jahre 1601 und es geht los mit einer ganz aufsehenerregenden Flucht. Eine der Protagonistinnen, Shay heißt die, über die Dächer von London und die haut vor Leuten ab, denen sie Vögel aus Käfigen freigelassen hat. Und es ist alles sehr, sehr verwirrend und sehr aufregend. Und auf diese Flucht trifft sie eine andere Person, Non Such, wo man, glaube ich, schon allein über den Namen jetzt ganz lange sprechen könnte. Warum ist der so? Was würde er wohl bedeuten? Und der arbeitet wiederum für ein Theater, in dem ganz viele andere Jungs sind. Also wir reden auch von Jungprotagonisten. Also das sind irgendwas zwischen Teenager und sehr junge Erwachsene. Und Shay, die einer bestimmten Religion angehört, die Vögel verehrt. Das ist eine Religionsgemeinschaft, die so ein bisschen vor den Toren von London versteckt ist und sich da so mehr oder weniger am Rande der Legalität und eher in der Unterschicht bewegt. Die bleibt dann mehr oder weniger bei diesem Theater und die erleben eine Menge aufregender Sachen.
Ja, ich fand es auch hübsch und aufregend. Ein bisschen ziellos manchmal in der Story, fand ich. Also passiert ein bisschen zu wenig, aber das ist Geschmackssache, ne? Muss ja nicht alles ein treibender Thriller sein. Und, obwohl ich jetzt nur negative Sachen sagen, also es hat mir hervorragend gefallen, ein kleiner Kritikpunkt, ich hätte mir manchmal gewünscht, dass ein bisschen mehr historischer Kontext drin vorkommt, aber es liegt vielleicht auch daran, dass ich gerade diese Zeit sehr mag in England. Und da hätte man deutlich mehr Kontext machen können. Also stand das 1601 im Klappentext oder auf der ersten Seite? Oder?
Erste Seite. Auf der ersten Seite.
Dann habe ich das wie immer schlampig überlesen, weil ich habe dann kurz gedacht, so ein bisschen detektivmäßig, welche Zeit würden das wohl spielen, bevor ich dann geguckt habe. Und das hätte ich irgendwie schneller mitbekommen können, hätte ich gedacht. So. Aber ansonsten hervorragend geschrieben.
Ja, wenn du aufmerksam gelesen hättest, hättest du das auch schneller mitbekommen. Das
liegt natürlich an dir. Nein, aber hervorragend geschrieben, super Ideen mit der Vogelreligion, die, würde ich fast sagen, eine Anspielung auf den Protestantismus ist, der zu der Zeit sich verbreitet hat in Europa und in England, aber eben nur ganz lose und war halt eine hübsche Religionsgemeinschaft, finde ich, die sich mit Vögeln unterhalten und die füttern und so.
Ich bin ja leider in der Lektüre noch nicht so weit fortgeschritten, deswegen stellt sich mir die Frage, aber ich weiß nicht, ob du das jetzt irgendwie so ein bisschen umreißen möchtest, worauf es hinauslaufen wird.
Willst du spoilern,
also, was
oder
so,
Ja, ne, wir spoilern ja prinzipiell immer in der Diskussion. Hätten wir am Anfang vielleicht noch sagen können, dass die Leute abschalten sollen, wenn sie das Buch noch nicht gelesen haben. Ihr könnt immer noch abschalten. Also es sind tatsächlich ganz viele Sachen, die im Buch passieren. The Ghost Theater, worauf sich der Titel bezieht, ist eine Form des Theaters, die abseits des Theaters, in dem die entführten Jungen leben und arbeiten, Stücke aufführt und die an andere Orte gehen als das Theater. Also sie begeben sich quasi an Kneipen und andere Veranstaltungsorte. Und es geht sehr viel um die spirituelle Trance, in die Shay gerät und nach der sie nie weiß, was sie getan hat und was passiert ist. Und vielleicht also ich muss mich kurz ordnen, Entschuldigung. Das eine ist die historische Einordnung oder Eingruppierung, die sich der Falschgold gewünscht hat. Das ist, glaube ich, einfach wirklich so überhaupt nicht der Punkt. Königin Queen Elizabeth tritt dann auch an einer Stelle kurz auf und es hat dann eine große Auswirkung auf den Rest der Geschichte. Und eine der wenigen Sachen, die historisch verbürgt sind, zu denen es gibt, ist, dass zu dieser Zeit tatsächlich relativ einfach Kinder entführt wurden und in so ein Theater gesteckt wurden. Also auch, und Shakespeare hat ja dann auch sein Theater zu der Zeit und dann ist das ein übliches Ding. Das ist jetzt eine Form von Sklaverei, die wäre heute schwieriger, also zumindest für so ein Theater, was von reicheren Leuten besucht wird, ist jetzt so meine Vermutung. So, und ansonsten hat er selber, der Autor, gesagt, er hat sich, also er bei einer Tourunterhaltung, während er auf Tour war mit seiner Band, haben die sich unterhalten und sind darauf gekommen, dass es keine Religion gibt, in der Vögel verehrt werden. Ist ein Interview im Guardian. Und dann dachte ich so, das stimmt doch nicht. Das ist doch Quatsch.
Ich habe es gerade eben einfach
nur es ist natürlich auch total Quatsch. Also weil ich habe nämlich dann in mein beliebtes Nachschlagewerk zu Symbolen geschaut.
Ah, das schöne Buch.
Und ja. das tolle Buch. Und natürlich gibt es, also es gibt keine Religionen, die einzig und allein Vögeln gewidmet sind. Aber Vögel spielen natürlich eine ganz große Rolle. Also zum Beispiel in jeder Religion. Also zum Beispiel in Ägypten Horus, der diesen Vogelkopf hat. Und also Das taucht ganz oft, oder der Glauben, wer einen Albatros umbringt, dann muss ein Mensch sterben. Und also,
echt? Okay.
Ja, hatten wir auch vor einiger Zeit in dem Buch mit den vielen Räumen und Ebenen, in denen die rumgewandert sind.
Ja, ich
erinnere mich. Da spielen die Albatrosse eine Rolle.
Okay, alles klar.
Also Vögel spielen natürlich als Wesen, die zwischen Himmel und Erde sind und so faszinierend sind, natürlich eine ganz große Rolle. So, also da erzählt er Quatsch, aber das ist auch egal, weil er ein tolles Buch geschrieben hat.
Die auf Tour sind, erzählen sowieso meistens Quatsch.
Das war dann auch so mein Verständnis. Aber es geht eben überhaupt, also es geht schon um das London und um die Unterschicht und was es da vielleicht für Spannung gibt. Aber die Geschichte an sich ist eine sehr schöne, die sehr ambivalent, sehr viel Ambivalenz auch zulässt.
Weil wofür mir der historische Kontext ein bisschen fehlte, nicht nur als History-Buff, ist man musste sich mal wieder sagen, das ist hier in 1600, es ist alles furchtbar schmutzig. Währenddessen, ne, das muss man sich mal wieder sagen, wenn man es ein bisschen genauer draufgepresst bekäme, würde man das wissen. Weil zum Beispiel wie man die Vögel füttert und freilässt wieder früh und so. Wisst ihr, also sauber ist das alles überhaupt nicht. Die tut man schon so einatmen und freut sich so. Und ich war schon mal in einem Vogelzuchtgebäude. Es ist ein ekelhaftes, das ist ganz furchtbar schmutzig und man kriegt sofort Jucken im Hals und so. Und das war mir alles ein bisschen clean, so von der Story her. Aber wirklich nur ganz geringe Kritik. Also wenn du so schwärmst, da muss ich ein bisschen was Kleines.
Wie bist einwerfen. Du auf das Buch gestoßen?
Wie fast immer irgendeine Buchliste, wo steht die 10, 9 wichtigsten Bücher dieser Woche, New York Times oder Guardian. Hm. Bei dem Buch war ich sehr dankbar, weil ich seit langer Zeit mit ganz viel Faszination und Leidenschaft lesen konnte. Ich war wirklich fasziniert davon und habe mich gefreut, über was Magisches zu lesen. Also ich lese ja immer eher viel. Und da war es so eine, ich hatte richtig Lust zu lesen und habe mich gefreut, wenn im Urlaub Pausen waren, damit ich auch sofort wieder mich hinlegen kann und weiterlesen kann.
Man lernt ganz viele Vögel kennen. Ne? Wenn man immer guckt, wie heißt der auf Englisch so, auf Deutsch so, guckt man sich ein Bild an im Internet, hat man sofort gute Laune.
Auch das kann man machen. So.
Da sind wir schon durch mit allen Büchern. Beim den nächsten 3 Wochen kommen keine Rezensionen raus, sondern Essays zu verschiedenen Themen. Ich habe noch keine Ahnung, worum es gehen wird. Lassen wir uns alle überraschen. Das war Anne Findeisen.
Adieu.
Im Gottlumpini.
Auf Wiederhören.
Und tschö mit Ö, sagt Herr Falschgott.